Helena, wir nehmen heute die 19. Folge von Disarm auf. Noch nicht ganz ein rundes Jubiläum, aber schon echt Wahnsinn, oder?
Ja, voll, Jan. Und die ersten 1,5 Jahre, die sind halt auch richtig schnell umgegangen. Ich erinnere mich noch so gut an unsere erste Aufnahme. Das war ja nicht die erste Folge, die dann auch veröffentlicht wurde. Wir hatten da so probehalber eine Folge zu zweit aufgenommen. Ich fand das ganz schön aufregend damals.
Und wie aufregend. Ich kenne da so ein bisschen mit Medien, mit Fernsehen und Radio, aber ich war immer auf der anderen Seite vom Mikrofon.
Ja, und weißt du, was das Lustige ist? Ein paar meiner Friends, die hören ja immer unseren Podcast. Und die erste Folge, die wir aufgenommen haben, das war die über Waffeninspektion. Und die ist dann erst so ein paar Monate später veröffentlicht worden, als wir beide gerade im Sommerurlaub waren und nicht so richtig Zeit hatten, eine ganze Folge zu produzieren. Ich habe nochmal nachgeschaut, das war Folge 5, Waffeninspekteure, Türen öffnen statt Bomben werfen. Ja, und da habe ich doch direkt Feedback von einem guten Freund bekommen, der erstmal so gefragt hat, ob wir so schlechte Stimmung hatten oder sowas, weil der hat ja so entfremdet angehört.
Ja, cool.
Aber Mensch, Jan, ich muss sagen, wir zwei, wir sind doch echt ziemlich schnell, ziemlich gut zusammengewachsen, so als Podcast-Duo, oder?
So richtig, ne? Und obwohl wir ja fast nie zusammen sind, das ist jetzt gerade das zweite Mal, dass wir zusammen im Studio sitzen, ne?
Ist aber cool, ich könnte mich dran gewöhnen.
Ja, cool.
Disarm. Friedensgespräche.
Mit Linda Peikert und Jan van Aken.
Wusstet ihr, dass der 1. September der Antikriegstag ist? Am 1. September vor 85 Jahren hat Deutschland Polen überfallen. Das war der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Krieg wurde der 1. September dann in Ost- und Westdeutschland der Erinnerungstag an das Grauen des Krieges.
Und aus diesem Anlass nehmen wir heute mal eine Sonderfolge auf, in der wir auf frühere Folgen von Disarm zurückschauen und fragen, was hat sich eigentlich seitdem in den Ländern getan?
Ja, wir haben ja in den ersten 18 Folgen einige Folgen zu aktuellen Konflikten gemacht. 4 davon haben wir uns heute nochmal vorgenommen und schauen mal, was sich da so getan hat in den letzten Monaten.
Ja, die Kriege in der Ukraine und in Gaza und Israel sind natürlich überall in den Medien präsent. Aber wir schauen auch nochmal in den Sudan, wo bis heute ein sehr blutiger Bürgerkrieg tobt, über den wenig berichtet wird.
Ja, und als 4. Land schauen wir in den Iran. Da hatten wir schon gleich zu Beginn von Disarm eine Folge dazu gemacht. Und zwar in Folge 2 haben wir einen Blick auf die innenpolitische Situation geworfen und die vielen Proteste gegen das Regime.
Ich denke ja ganz oft eigentlich, dass wir immer wieder Updates machen könnten. Einen Morgen neulich irgendwie wache ich auf, gucke die Nachrichten an. Die erste Nachricht ist, Verhandlungen zwischen Israel und Hamas sind gescheitert. Die andere Nachricht ist, Macklemore sagt ein Konzert in den Emiraten ab, weil die Emirate eben die Rebellen im Sudan unterstützen.
Ja, und Jan, du kennst und hörst Macklemore?
Nee, erwischt. Du weißt genau, dass ich gar keine Musik höre. Aber als meine Kinder noch im Teenage-Alter waren, da habe ich dann ein bisschen Macklemore mitgehört, nicht meine Musik. Aber trotzdem, ich finde das cool, dass der das jetzt absagt. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, auf die Emirate.
Ja, aber du hast recht, uns hat sich so viel getan im letzten Jahr.
Zum Start hören wir mal in die Folge vom letzten Jahr über den Sudan hinein.
Gar kein normales Leben gibt jetzt in Khartoum. Und die Bombardierung seitens der Militär findet immer noch statt. Und auf der Straßen sind immer noch die Milizier, die Rapid Support Forces, Janjaweed bei uns so gesagt. Und die sind überall und die stürmen auch in den Häuser rein. Also die Leute leiden total darunter. Viele sind jetzt geflüchtet, viele haben das Land verlassen.
Das hat uns Mona Kogali letztes Jahr im Juni erzählt. Wir haben in der 3. Folge von Disarm über den Sudan gesprochen, denn nur ein paar Monate vorher, das war im April 2023, ist dort ein blutiger Krieg zwischen dem Militär auf der einen Seite und der RSF-Miliz, die Rapid Support Forces, auf der anderen Seite ausgebrochen. Schon in unserer damaligen Folge war auch Roman Deckert bei uns zu Gast. Er ist Sudan-Analyst und lebt in Genf. Wir haben ihn jetzt gefragt, wie sich denn die Lage seit dem Juni 2023 verändert hat.
Ja, leider ist seit dem letzten Juni die Situation einfach noch viel schlechter geworden, als sie eh schon war. Der Krieg hat fast das gesamte Land erreicht. Die Zahlen sind einfach total niederschmetternd. Also man schätzt die Gesamtbevölkerung des Sudans so auf 50 Millionen. Und über 10 Millionen von diesen Menschen sind mittlerweile durch die Gewalt vertrieben worden. 2 Millionen ungefähr nach UN-Schätzungen sind in Nachbarländer geflüchtet. Das sind eigentlich nur die Privilegierten. Nach Schätzung des World Food Programs, Welternährungsprogramms, sind ungefähr die Hälfte der Sudanesinnen von Hunger bedroht, akut, also knapp 25 Millionen Menschen. Die Zahl der Todesopfer lässt sich nur ganz grob schätzen. Konservative Schätzungen gehen so von 15.000 aus, aber ich denke, es ist realistischer, dass man so ungefähr von einer zehnfachen Zahl ausgeht. Insbesondere, wenn man auch noch die Menschen dazu nimmt, die also etwa an mangelnder medizinischer Versorgung für Diabetes und solche Sachen, an ganz einfachen Sachen Durchfall gestorben sind, mittlerweile die sonst zu behandeln wären. Also die Lage ist wirklich katastrophal.
Die Lage im Sudan ist einfach so unvorstellbar grausam und trotzdem bekommt der Krieg im Vergleich sehr wenig mediale Aufmerksamkeit. Die RSF-Miliz hat aktuell die militärische Oberhand, aber das ganze Land liegt wirklich in Schutt und Asche.
Ja, und das ist eben nicht nur ein interner Bürgerkrieg, sondern da mischen auch zahlreiche internationale Parteien mit. Auf die Rolle Deutschlands sind wir im letzten Jahr in der Folge schon genauer eingegangen. Roman betont jetzt, dass der internationale Einfluss auch der Grund ist, warum der Krieg auf dieser hohen Eskalationsstufe einfach immer weitergeführt werden kann.
Ist gleichzeitig eben auch noch ein Stellvertreterkrieg. Es wäre jetzt nicht angebracht, es darauf zu verkürzen, aber ganz klar ist ja entscheidend, dass der Nachschub läuft und der Nachschub, der wird von den jeweiligen Verbündeten gewährleistet und das sind eben auf Seiten der RSF die Vereinigten Arabischen Emirate. Bemerkenswerterweise ein strategischer Partner der Bundesrepublik Deutschland. Die Emirate sind der größte Handelspartner der Bundesrepublik in der Region, noch vor Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien ist eben der Hauptunterstützer der regulären Armee. Mittlerweile in einer interessanten Koalition, unter anderem mit Ägypten, aber auch mit Iran. Russland spielt offenbar auf beiden Seiten mit, so dass es ganz klar ein Stellvertreterkrieg ist, um die regionale Vormacht, also um regionale Hegemonialambitionen der Golfstaaten insbesondere.
Mitte August 2024, also gerade in der Zeit, in der wir auch mit Roman gesprochen haben, haben die USA zu Friedensgesprächen in Genf eingeladen. Das sudanesische Militär ist zwar erstmal nicht erschienen, aber die jeweiligen Schutzmächte der beiden Seiten schon. Also Ägypten für das Militär und die Arabischen Emirate für die RSF-Miliz.
Die Lage im Sudan ist gerade so akut, dass jede Form von Gespräch oder wenigstens einer minimalen Annäherung weiterhelfen würde. Wir haben Roman gefragt, wie denn diese Gesprächsversuche im Sudan von der Bevölkerung dort gesehen werden.
Ich nehme das so wahr, dass sehr viele Sudanesinnen und Sudanesen doch sehr viel Hoffnung haben, ohne übertrieben Hoffnung zu haben. Also es ist klar, dass es da keinen Quick Fix gibt. Es gibt auch immer eine stärkere Zersplitterung der militärischen Lager. Also innerhalb der regulären Armee gibt es einen Machtkampf. Also dass also jetzt zum Beispiel ein Friedensschluss gar nicht so leicht umzusetzen wäre. Und auf Seiten der RSF ist es teilweise auch so, dass die Befehlsketten gar nicht so klar sind. Aber trotzdem, es gibt Hoffnung.
Roman hat hier eher einen ziemlich düsteren Ausblick gezeichnet. Ich bin mir da aber ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Gerade weil die jeweiligen Schutzmächte so eine wichtige Rolle spielen, so wie die Emirate und Ägypten den Krieg gerade befeuern, so könnten sie ihn natürlich auch beenden. Ich sag mal, wenn sie jetzt aufhören, Waffen zu liefern, dann wäre der Krieg wahrscheinlich relativ schnell vorbei. Und wenn Europa einfach zuschaut und die Emirate machen lässt, ihnen sogar noch weiter Waffen liefert, dann wird sich wenig verändern. Aber ich glaube, zumindest theoretisch gäbe es hier doch eine Einflussmöglichkeit von außen. Das muss man nur wollen und da muss man das auch mal machen. Und weißt du, was mich an dieser Situation gerade so richtig aufregt?
Nee, Jan, erzähl mal.
Das war ja schon oft so, dass irgendwo auf der Welt plötzlich Gewalt eskaliert und dann kommt die Bundesregierung und sagt, da müssen wir Waffen hinliefern oder da müssen wir Bundeswehr hinschicken. Und immer heißt es dann, wir müssen jetzt heute sofort das beschließen, die Bundeswehr dahin schicken, um Menschenleben zu retten. Und ich sehe das hier genauso wieder. Seit Jahren, also seit über einem Jahr tobt dieser blutige Konflikt. Wir wissen genau, dass der von den Emiraten und Ägypten befeuert. Wir sehen genau, dass die Bundesregierung trotzdem weiter Waffen dahin liefert, nichts tut. Und ich befürchte schon, irgendwann kommen wir wieder an den Punkt, dass die Bundesregierung sagt, oh, im Sudan, dieser blutige Krieg, wir müssen da mit der Bundeswehr hin. Und dann denke ich immer, ihr habt jahrelang zugeguckt, wie das Kind in den Brunnen geworfen wird. Und dann wollt ihr wieder nur mit Militär oder Bundeswehr agieren. Tut doch jetzt mal was.
Ja, da kann ich vollkommen mit dir mitgehen. Ich finde das auch einen richtigen Aufreger und ich kann mir das auch gut vorstellen, wie es dann plötzlich heißt, ja und jetzt plötzlich Bundeswehreinsatz im Sudan. Aber weißt du, eine Sache, die ist mir seit der Sudan-Folge so richtig eindrücklich im Gedächtnis geblieben. Jan, kannst du erraten, um was es geht?
Ja, klar, das waren die Nachbarschaftskomitees, ne?
Klaro, genau. Mich hat das so sehr gerührt, wie die Frauen inmitten des Kriegs mit so viel Kraft und auch persönlichem Risiko, das die eingehen, versuchen, soziale Strukturen so gut wie es irgendwie geht aufrechtzuerhalten. Und vielleicht ist jetzt in dem Zusammenhang aufrechtzuerhalten auch ein großes Wort. Inmitten dieses brutalen Krieges ist ja quasi gar nicht möglich. Aber zumindest versuchen die mit aller Kraft, sich solidarisch um ihre Mitmenschen zu kümmern. Und das hat mich beeindruckt und gerührt und sehr gefreut zu hören, dass es die immer noch gibt.
Also die Rolle der Nachbarschaftskomitees oder jetzt Emergency Rooms ist sicherlich noch wichtiger geworden, sowohl faktisch, um den Leuten wirklich beim Überleben zu helfen, aber auch natürlich symbolisch. Das ist wirklich der einzige Hoffnungsstrahl, der aus dem Sudan kommt, für eine bessere Zukunft. Es ist gleichzeitig schwieriger geworden durch den Krieg, aber eben auch durch die zunehmende Unterdrückung, gerade auch durch die reguläre Armee.
Aber Roman hat auch erzählt, dass ein paar aus den Emergency Rooms, früher die Nachbarschaftskomitees, heute tatsächlich auf Seiten der Militärs stehen und damit sind sie nicht allein.
Es gibt viele Sudanesen, Sudanesinnen, gerade im ausländischen Exil, die argumentieren, dass die Armee ja eine legitime nationale Institution sei. Also quasi im Max-Weberschen Sinne. Aber ich denke, diese Armee hat sich einfach fundamental diskreditiert, delegitimiert. Diese Armee hat in der ganzen Geschichte das Land noch gegen keinen einzigen ausländischen Aggressor verteidigt. Es gibt ein großes Gebiet, das Halaib-Dreieck, was von Sudan beansprucht wird, was von Ägypten besetzt ist. Da gab es ja so jetzt nie Anstalten, das zu befreien. Die Armee hat stattdessen eigentlich immer nur die eigene Bevölkerung massakriert und unterdrückt und sich in den letzten Jahren darauf konzentriert, Business zu betreiben. Deswegen hat sie das Kämpfen outgesourced an die RSF, weil sie selber auf dem Schlachtfeld gegenüber diversen Rebellengruppen unterlegen war.
Ja, eine komplett korrupte und in sich kaputte Institution. Also für einen stabilen, friedlichen Sudan, da müsse richtig aufgeräumt werden, findet Roman. Und da wäre dann auch kein Platz mehr für das Militär, so wie das heute besteht.
In meiner idealen Vorstellung würden beide Akteure, RSF wie Armee, eigentlich von der Bildfläche verschwinden. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das eines Tages so kommen wird. Und dass dann die wirklich traditionsreiche, stolze Zivilbevölkerung, gerade die Frauen, die traditionell eine große Rolle gespielt haben im Widerstand gegen Militärregime, dass die letztlich die Oberhand gewinnen.
Und damit meint Roman die Frauen, die sich erst in den Nachbarschaftskomitees und heute in diesen Emergency Rooms organisieren. Das wäre natürlich eine richtig schöne und so wünschenswerte Zukunftsvision für den Sudan. Bisher sieht der Weg dahin, beziehungsweise allein erstmal der Weg raus aus dem Krieg, noch ziemlich lang aus.
Ja, und das war jetzt erstmal unser erstes Update zum Sudan. Schon sehr ernüchternd, dass sich dort in einem ganzen Jahr quasi nichts zum Besseren verändert hat. Vielleicht eher, naja, die Lage wurde eigentlich viel gravierender nochmal.
Ja, kommen wir zum zweiten Thema, Ukraine. Auch da hören wir mal in die Folge von damals hinein.
The mood inside of Ukraine is still optimistic, but now even more realistic. But we still hope to survive. Our like Western friends, they are not friends. And even sometimes they are not partners because they are acting according to their personal interests.
Die Menschen in der Ukraine sind heute weniger optimistisch als früher, aber wir hoffen immer noch überleben zu können und unsere Freunde im Westen sind nicht unsere Freunde und manchmal sind sie nicht mal Partner, weil sie vor allem aus ihrem eigenen Interesse heraus agieren. Das hat Nina Potarska im letzten Winter in Folge 13 von Disarm gesagt. Der Krieg hatte sich da gerade zum zweiten Mal gejährt. Heute, ein halbes Jahr später, haben wir mit dem Kriegsreporter und Ukraine-Experten Connell Kearney gesprochen.
Ja, und ich habe mich total gefreut, dass Connell sich für uns Zeit genommen hat. Er ist ein Freund von mir, verbringt eigentlich mehr Zeit in der Ukraine als in Berlin und hat deswegen jetzt beschlossen, sogar nach Kiew zu ziehen. Und er ist eben häufig auch direkt an der Front, arbeitet wirklich also als Kriegsberichterstatter. Wir haben mit Kaune Mitte August gesprochen und gefragt, wie die aktuelle Stimmung in Kiew so ist.
I think life in Kiev is a lot like a roller coaster. It's very up and down and sometimes the mood is very good and very like positive about what's happening in the country and on the front line. But the last time I was there, maybe like 2 months ago now, the mood was very low because it introduced like a new conscription law. So a lot of men under 25 are eligible to join the military, or more so dragged off the street to join the military. So like this, I think this is a massive factor in terms of the mood, whereas a lot of men just hide these days. So you barely see any men anymore because they're like afraid to go out in case they get conscripted. And then, of course, the situation on the front line recently has been pretty horrendous on terms of like Russia gaining a lot of territory. Ukraine's lost a lot of big kind of like infamous cities. So, yeah, the mood's pretty bad. And also, of course, just the general like the amount of attacks on Kiev recently have been pretty crazy. And I think it's down to like a lot of the good missile systems, like anti-aircraft missile systems around Kiev, have started to run out of ammunition. So it means a lot of drones and missiles are actually making it into the city. And I think just 3 weeks ago, they hit a children's hospital in the middle of the city and killed like dozens of people. And the images that came out of that was really like, okay, like the war is back into Kiev, whereas before it was just like bubble of like, okay, like almost like 2014, the war is in the east and Kiev is like so far west, we're not affected. But that was like the wake-up call that people didn't really expect.
Kurz zusammengefasst, Conal sagt, dass das Leben in Kiew ein bisschen wie so eine Achterbahn sei. Mal gut, mal schlecht. Im Stadtbild sieht man aber seit dem neuen Erlass, dass auch Männer unter 25 Jahren eingezogen werden, fast keine Männer mehr auf den Straßen. Viele verstecken sich, damit sie nicht zum Militär müssen. Der Luftabwehr geht langsam die Munition aus, deshalb kommt es vermehrt auch zu Luftschlägen und Drohnenangriffen in der ukrainischen Hauptstadt. Er erzählt, dass vor ein paar Wochen erst ein Kinderkrankenhaus getroffen worden sei, mit mehreren Dutzend Toten. Und das war so ein Weckruf. Also die Leute hätten das nicht erwartet.
Ja, und auch an der Front verändert sich einiges. Das war ja lange eher so ein Stellungskrieg, wo kaum eine Seite Geländegewinne hatte. Und das verschiebt sich jetzt ein bisschen. Russland hat tatsächlich irgendwie doch einiges an Gebiet erobert in den letzten Wochen und Monaten. Und wir haben Conal gefragt, was seiner Einschätzung nach denn zu dieser Verschiebung auch auf dem Schlachtfeld beigetragen hat.
The FPV drones, which a year and a half ago were very ghetto, very like primitive, but now they've got like a range of 10 kilometers, and they usually say once a city is within FPV drone range, it's like you're in trouble, it's about to be taken essentially. Because of course it means, I mean, I've been in situations where a village has been in FPV drone range, and what the Russians do is they patrol the streets with a drone basically night and day. And the more the war advances, the more these drones get advanced. And now some of them have thermal imaging. Now the batteries are longer. Now like the payload's bigger. So really, like, the drones has changed the game completely. And of course, like, you can't talk about it without talking about corruption. I don't know. Everyone knows corruption was a thing, but it seems this year within the military, corruption was a massive issue. And a lot of decisions made was just to save the skin of certain generals or the skin of certain like politicians.
Conal sagt hier, dass die FPV-Drohnen ein Gamechanger waren. Die haben sich rasant weiterentwickelt. Die haben eine größere Reichweite, bessere Akkus und können noch schwerer beladen werden. Und außerdem, als zweiten Grund, sei die Korruption in der Ukraine nochmal stärker geworden. Viele Entscheidungen, sagt er, seien so gefallen, dass gewisse Generäle und Politiker einfach nur die eigene Haut retten wollten. So Conal. Nochmal kurz zu diesem Begriff FPV-Drohne. FPV, das ist First Personal View. Da sitzen dann halt die Drohnenpiloten mit so einer Videobrille und fliegen die Dinger dann direkt ins Ziel auf dem Schlachtfeld. Gibt es in verschiedenen Größen. Das sind die Quadrocopter, die kennt ihr auch für den privaten Gebrauch, ne? Fotos machen und so weiter. Da hängt dann halt keine Kamera drunter, sondern Sprengstoff, und die haben tatsächlich die Kriegsführung in der Ukraine komplett verändert.
Ja, und welche Rolle Drohnen in Kriegen inzwischen einnehmen und wie die sich auch verändert haben, also von diesen riesigen Geräten hin zu diesen kleinen, wendigen, so schrecklich es auch ist, sozusagen im Töten hoch effizienten Drohnen, von denen Connell auch gerade spricht, und wo die überall eingesetzt wurden und werden, darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Disarm.
Und aufnehmen werden wir die nächsten Folge auf dem Rheinmetall-Entwaffnen-Camp in Kiel. Oben auf der Bühne vor Publikum, das ist für uns was total Neues. Da ist dann nichts mehr mit hinterher viel schneiden und alle Versprecher glätten. Das tun wir sonst auch, haben wir sonst nie verraten.
Boah, und da bin ich auch schon ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Eine neue kleine Herausforderung für uns als Disarm-Team. Nochmal kurz zu den Drohnen. Nachdem wir das Gespräch mit Cornel geführt haben, hat mich noch die sehr traurige Nachricht erreicht, dass ein Freund von Korne, der auf der Seite der Ukraine gekämpft hat, von genau so einer Drohne jetzt getötet wurde und Korne ihn auch per Foto identifizieren musste.
Oh nein. Also unser Beileid geht hier an seine Familie, an seine Freunde und Freundinnen.
Ja.
Das ist echt das Thema, mit dem wir hier zu tun haben, Linda, ne? Das ist der brutale Alltag des Krieges.
Ja, in dem die ganze Zeit Menschen sterben und man, wenn man auf so einer Metaebene drüber spricht, das auch schwierig ist, sich immer wieder vor Augen zu führen.
Ja. Ich meine, das ist so, in Deutschland reden wir ja ganz oft so technisch über Kriege, ne? Aber immer, wenn man dann so nah rangeht, wie jetzt Connell oder auch wenn wir in Rojava unterwegs sind und Menschen kennen, die dann enge Verwandte haben, die getötet worden sind. Deswegen ist ja auch immer mein Plädoyer dafür, Verhandlungen, Kriege so schnell wie möglich beenden, weil am Ende sind eben die Menschen tot.
Ja. Keine Waffen, sondern andere Lösungen.
Worte statt Waffen, du wolltest jetzt mal ein Buch bewerben, wa?
Ja. In unserer allerersten Folge von Disarm zu Friedensgesprächen, da haben wir den Begriff Hurting Stalemate gelernt. Also ein Patt, das allen Seiten sehr wehtut und deshalb die Bereitschaft für Friedensgespräche aufkommt. Und nachdem uns Cornel erzählt hat, dass die Lage in der Ukraine gerade wirklich so verheerend ist, da wollten wir von ihm wissen, ob die Bevölkerung dann seiner Meinung nach kriegsmüde wird und bereit ist für Friedensverhandlungen.
A lot of the civilians in Kiev were like, especially Lviv in the far west, they're like, no, like we can't have them. Like Russia needs to completely go. We can't go to the table with Putin. But then you talk to the soldiers who are on the front line and they're the guys who are like, yeah, just like let it be over. They're just like, obviously they want Ukraine to win. But at this point, they've just lost so many friends and like they've been in war for like 2 years straight without a break. It's more like this. The military are more open to it in a way, or at least like talking about it more publicly or in like a more realistic way. They know the reality of the front line. It's not going good. So it's at the stage where Ukraine's going to lose more than they did in 2014. And obviously, if you don't put a stop to it like anytime soon, they're going to lose even more, like more and more and more, because Russia is really advancing at the minute.
Cornel sagt, dass die Zivilbevölkerung in Kiew oder in Lviv, also ganz im Westen, nicht bereit sei, dass es zu Gesprächen mit Putin kommt. Unter den Soldaten sehe das ganz anders aus. Die wollen zwar auch, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, aber sie haben eben auch schon viele Freunde verloren und sehen, dass es an der Front gerade nicht gut läuft und dass die Ukraine einfach mehr und mehr Territorium verliert.
Ja, sowohl aus Moskau als auch aus Kiew hören wir gerade neue Töne zu Verhandlungen, aber leider völlig entgegengesetzt. Bislang haben ja beide Seiten immer gesagt, ja, wir sind voll für Verhandlungen, aber unter diesen Vorbedingungen. Und das haben wir auch schon in der ersten Folge gehabt. Wer Vorbedingungen für Verhandlungen setzt, der will nicht verhandeln. Das ist relativ simpel, weil alles, was man da als Vorbedingung sagt, das kann ja eigentlich nur Ergebnis der Verhandlung sein. Und das kann man nicht vorher schon als Bedingung setzen. So, jetzt haben wir aber von Zelensky in den letzten Wochen gehört, dass er im Grunde genommen sich auch ohne Vorbedingungen für Verhandlungen ausspricht. Es gab ja diese Friedenskonferenz in Anführungsstrichen in der Schweiz. Da war Russland nicht eingeladen. China ist deswegen auch nicht gekommen. Und jetzt kommt aus Kiew die Ansage, beim nächsten Mal sollte auch Russland mit dabei sein. Das ist im Grunde genommen ein Angebot zu Friedensgesprächen ohne Vorbedingungen. Noch ist nicht klar, wenn das Folgetreffen zur Schweiz stattfindet. Ich höre, das soll irgendwann im Herbst stattfinden, aber Herbst ist auch ein dehnbarer Begriff und genaues Datum weiß ich jedenfalls noch nicht.
Ja, und aus Moskau, da kommt gerade ein gegengesetztes Signal. Seit der ukrainischen Offensive in Kursk, wo die Ukraine auf russisches Gebiet eingedrungen ist und damit quasi den Krieg nach Russland getragen hat, sagt Putin ganz klar, dass er überhaupt nicht verhandeln will. Unter Fachleuten gibt es aktuell sehr unterschiedliche Einschätzungen, was für einen Effekt die Offensive in Kursk wohl haben könnte. Also eine Theorie besagt, dass Putin nie unter Druck verhandelt und deswegen jetzt erst recht nicht. Auf der anderen Seite hat die Kursk-Offensive Wunden in Russland aufgerissen, die Dynamik echt verändern könnte. Also bislang wurden zum Beispiel Wehrpflichtige bis auf eine Mobilisierung 2022 nicht in der Ukraine eingesetzt, sondern nur zur Grenzsicherung. Dadurch, dass der Krieg jetzt nach Russland getragen wurde, sind plötzlich Wehrpflichtige an vorderster Front und das könnte zu einer echt neuen Dynamik innerhalb von Russland führen.
Ja, es gibt dann auch noch die Theorie, dass jetzt in Kursk die Bevölkerung vertrieben wird und dadurch der innenpolitische Druck in Russland steigt, weil plötzlich sind auch einfache Menschen, die jetzt da umgesiedelt werden müssen, vom Krieg betroffen. Das war vorher ja nicht bei dieser nicht Krieg genannten Operation in der Ukraine. Aber wie gesagt, das sind alles Theorien. Wie sich das am Ende wirklich auf Verhandlungen auswirkt, ob dadurch wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher werden, das mache ich im Moment gar nicht entscheiden und kann ich nicht wirklich bewerten, weil die Einschätzungen der unterschiedlichen Expertinnen sind da sowas von verschieden. Bin gespannt. Wir haben auch mit unseren Kollegen in den Rosa-Luxemburg-Büros in Sao Paulo in Brasilien und auch in Peking in China geredet, denn die hatten wir auch in unserer letzten Folge über den Ukraine-Krieg, um eine Einschätzung zu haben, wie wird denn da gerade so eine Diplomatieoffensive vorangetrieben? Lula, der Präsident von Brasilien, hat sich da ja vor einem Jahr sehr weit aus dem Fenster gehängt. Von beiden, aus Peking und aus Sao Paulo, kam eher so, hier haben wir in den letzten Monaten gar nicht viel gehört. Das heißt, an der Oberfläche tut sich wenig, heißt aber auch nichts dazu, was sich vielleicht unterhalb der Oberfläche tut gerade. Mal abwarten. Ohne Verhandlungen wird es nicht zum Frieden kommen und deswegen ist ja mein Motto immer, wir müssen hier endlich den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, dass die sich mal öffentlich auch für Diplomatie einsetzen. Also seit 2 Jahren wissen wir, dass China diesen Krieg nicht möchte. China hätte auch ein Interesse, ihn zu beenden, sagt aber auch, das ist ein europäischer Krieg, wenn ihr was wollt, kommt her. Aus meiner Sicht müsste Deutschland, die Bundesregierung oder auch meinetwegen die EU müssten direkt auf China zugehen und sagen, wir wollen gemeinsam hier jetzt ein Verhandlungsformat aufsetzen. Ist doch völlig klar, wenn Xi Jinping einlädt, dann kommt ein Putin auf jeden Fall zu Verhandlungen. Und wenn die EU einlädt, kommt Zelensky auch. Also es könnte ein Beginn sein und den Druck muss man jetzt mal auf die Bundesregierung erhöhen.
Na und als wir genau darüber gesprochen haben, dass vielleicht China oder eben Brasilien da eine wichtige Rolle spielen könnte in den Friedensgesprächen zwischen Ukraine und Russland. Jan, weißt du noch, wo wir da beide waren?
Das war nicht die Folge, wo du gerade in Marokko warst, da in Ceuta?
Nee, da war ich in El Salvador.
Da warst du in El Salvador. Nee, das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Und ich war wahrscheinlich in Tel Aviv. Oder war das gerade, als ich da fliehen musste, irgendwie vor den Bomben?
Nee. Das hat noch ein bisschen gedauert, bis du fliehen musstest. Ja. Du warst ja gerade in Tel Aviv und wir haben uns damals, glaube ich, auch mussten so ein bisschen schmunzeln, dass wir jetzt so an 2 komplett unterschiedlichen Orten der Welt sitzen. Ja. Aber das ist ja öfters mal bei uns so gewesen.
Aber heute hier zusammen und wie gesagt, am 4. September in Kiel live auf der Bühne.
Auch zusammen.
Auch zusammen.
Okay, kommen wir zum 3. Update. Es geht um den Iran. Schon unsere 2. Folge im Mai 2023 drehte sich um den Iran und das ist ja gar kein Krieg im engeren Sinne. Da geht es um die innenpolitische Revolte gegen das Regime. Aber für uns hier bei Disarm ist Frieden eben auch mehr als nur die reine Abwesenheit von Krieg. Und deswegen fanden wir es auch wichtig, auch einen Blick in den Iran zu werfen. Und dazu kommt jetzt natürlich aktuell noch die Rolle des Irans im Israel-Gaza-Konflikt.
Man muss immer unterscheiden, was passiert im Iran und was passiert außerhalb des Irans. Das erstmal ganz grundsätzlich. Der Iran selber ist für uns alle eine Art Blackbox. Wir wissen, es gibt natürlich Linke, es gibt linke Studierende, es gibt Arbeiterinnen, fortschrittliche Kräfte, die Frauenbewegung. Wir wissen auch teilweise, was sie denken und was sie von sich geben können und was sie kommunizieren. Aber niemand kann wirklich sagen, wenn im Iran jetzt freie Wahlen wären, wer sozusagen stärkste Kraft würde. Fest steht nur, und dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass die Mehrheit der Bevölkerung von knapp 80 Millionen Iranerinnen nicht mehr die Islamische Republik Iran will.
Das hat Hamid Mohseni in unserer 2. Folge des Arm auf unsere Frage geantwortet, wie es wohl im Iran weitergeht. Was nach diesen riesigen Xinjiang-Azadi-Protesten, ausgelöst durch den Tod von Jina Amini, passieren könnte. Ja, und jetzt sind etwa 1,5 Jahre vergangen.
Ja, die ganz großen Demonstrationen im Iran, aber auch außerhalb, sind abgeflacht. Und bis heute ist eigentlich der Iran ja so eine Art Black Box, das dringt ganz wenig nach außen. Deswegen haben wir mit Gilda Sahebi gesprochen. Sie ist selbst Iranerin, studierte Medizinerin und sie arbeitet jetzt hier in Deutschland als Journalistin und Buchautorin. Sie hat Unser Schwert ist Liebe, die feministische Revolte im Iran geschrieben und ist regelmäßig mit Freundinnen und Freunden im Iran im Kontakt. Wir haben Sie gefragt, wie denn aktuell die Stimmung im Iran sei.
Sehr resigniert, weil halt jeder Mensch quasi als potenzielle Gefahr einfach erachtet wird von diesem Regime und dadurch Gewalt eigentlich die einzige Art von Beziehung ist, die noch herrscht zwischen Regierenden und Regierten. Und eine Freundin von mir hat mir erzählt, dass es super schwierig geworden ist, ohne Kopftuch noch draußen zu sein, wobei die es trotzdem alle noch machen. Aber die Gefahr, dass was passiert, ist halt einfach stärker als es noch vor einem Jahr, würde ich sagen.
Ja, auf diese riesigen Protestwellen sind dann zahlreiche Hinrichtungen gefolgt und die halten ja auch nach wie vor an. Und ich finde es dann überhaupt nicht verwunderlich, dass die Proteste eben abflachen. Ich meine, was ist das für ein Riesenrisiko, dass man dann noch persönlich eingeht? Ja, ich weiß, das ist eine schwierige Frage, so zu beantworten. Aber Jan, wie würdest du dich denn selbst so einschätzen? In so einem repressiven Regime, würdest du dich da noch trauen, auf die Straße zu gehen?
Boah, das kann ich überhaupt nicht beantworten. Ich glaube, das wird sich dann entwickeln. Ich würde mir das wünschen. Aber ich glaube, da sind alle Menschen unterschiedlich und die einen gehen dann öffentlich auf die Straße und setzen sich total dem Risiko aus, andere machen vielleicht im Hintergrund was. Also ich glaube, da gibt es für jede und jeden Möglichkeiten, so entsprechend der eigenen Angst zu agieren. Aber das andere, was mir dazu einfällt, ist, ich habe ja auch mit Leuten in Kurdistan zum Beispiel geredet, die auch ständig irgendwie totaler Repression ausgesetzt sind und da habe ich auch so ein bisschen rausgehört, das hat auch viel damit zu tun, wie viel du zu verlieren hast. So, wenn du gar nichts hast, wenn du nichts besitzt, aber auch wenn du keine Rechte hast und wenn du weißt, dann dein ganzes Umfeld wird eh hier mit Repression belegt in den Knast gesteckt, dann ist wahrscheinlich die Hürde, auf die Straße zu gehen, geringer. Wenn du aber was zu verlieren hast, wenn du kleine Kinder hast, wenn du auch irgendeinen Besitz hast, dann kann ich mir vorstellen, wird irgendwann die Hürde größer. Aber ich glaube, das kann niemand Einzelnes von sich sagen. Manche wachsen wahrscheinlich über sich hinaus und andere sind schissiger, als sie vorher gedacht haben.
Ja, ich finde, da passt auch ganz gut dazu, was Gilda noch erzählt hat, weil sie hat nämlich erzählt, dass der Vater von einem Aktivisten, der jetzt hingerichtet worden ist, der wurde jetzt auch ins Gefängnis gesteckt für 4 Jahre, weil er eben noch eine von den Personen war, die dann noch auf die Straße gegangen ist, die dann noch laut war. Und wenn sowas Gravierendes in deinem Leben passiert, wie dass dein eigenes Kind hingerichtet wird, kann ich mir auch vorstellen, dass man genau an so einen Punkt kommt, dass man eigentlich nicht mehr viel zu verlieren hat.
Ja, genau. Aber ich glaube, das kann niemand vorhersagen. Wenn ich dann Leute höre, die rumtönen, irgendwie, ja, logisch, irgendwie, dann gehen wir auf die Barrikaden, dann warte mal ab. Also ich kann das für mich nicht sagen.
Das denke ich mir auch immer. Und man kann einfach nur sagen, größte Hochachtung an die Personen, die noch Widerstand leisten in solchen unglaublich gefährlichen Zuständen. Ja. Oder ja.
Nee, absolute Hochachtung. Gilda sagt aber auch, dass sich, obwohl die Proteste jetzt in der Form nicht mehr stattfinden, dass es abgeflacht ist, dass sich doch einiges verändert hat im Iran.
Also das Maß an Gewalt ist in den letzten 2 nochmal so gestiegen. Und gleichzeitig, das ist so ein bisschen das Paradoxe, hat eine Freundin mir erzählt, wie sie und wie ihre Freundinnen und Verwandte und so heute rausgehen, ist viel, viel freier als vor 10 Jahren. Also das mit dem Kopftuch oder auch ein Freund von mir hat mir erzählt, dass Schwule ganz offen über Apps sich treffen, also was ist offen, natürlich nicht offen, aber eine App benutzen, um sich zu treffen, unverheiratete Paare wohnen zusammen. Das ist natürlich alles im Geheimen, das kann auch jederzeit schiefgehen. Aber sozusagen, die nehmen sich schon das kleine Stück Leben, was sie sich zu nehmen trauen. Das ist auch eine Realität, dass das sich geändert hat.
Da muss man sich mal vorstellen, wie weit der iranische Machtapparat versucht, das ganz Private zu kontrollieren und zu bestimmen. Ich finde es unglaublich mutig, dass viele Menschen da wohl, unter dem Radar zumindest, versuchen nicht mitzumachen.
Weißt du, woran ich da gerade denken muss? Ich war ja einmal im Iran, das war so, weiß nicht, 2011 ungefähr.
Da, wo du auch das Atomprogramm besucht
hast. Genau, wo ich plötzlich im AKW stand. Aber da war auch, da sah man denn an ganz vielen Häusern so Satellitenschüsseln. War also klar, wer das hat, der guckt eben Fremdfernsehen. So, ne? Und das ist eigentlich verboten. Und der deutsche Botschafter sagte uns dann, naja, damit verdienen eben die Revolutionsgarden noch Geld. So ab und an mal machen die ihren Razzien, dann bauen sie die alle ab, kassieren die ein und dann verkaufen sie die wieder auf dem Markt sozusagen. Aber da sagte der Botschafter damals auch, zur Frage der Frauen, der Kopftücher, sagte, das hat das Regime verloren. So, das wissen die auch. Kulturell haben sie keine Chance mehr dagegen, dass die Frauen sich hier nicht mehr beschneiden lassen. Und klar, das ist jetzt blutig, da werden Frauen hingerichtet, die gehen in den Knast. Und trotzdem, der hat damals recht gehabt. Das ist jetzt über 10 Jahre her, er hat recht gehabt. Das Regime hat das verloren.
Ja, und das schon 2011, genau.
Und jetzt sagt Gilda, dass viele auch das Land verlassen, also die gehen können, also die das Geld haben oder die zum Beispiel ein Auslandsstipendium kriegen. Aber natürlich haben nicht alle die Möglichkeit zu gehen. Und wer im Iran bleiben muss, der kommt eben zu diesem Machtapparat, zu dieser massiven Repression, auch die katastrophale wirtschaftliche Lage, Arbeitslosigkeit, die starke Inflation. Und dann durch die Sanktionen gibt es natürlich auch einen Mangel überall. Ist schon eine schwierige Situation.
Falls ihr mehr über Sanktionen erfahren wollt, Jan und ich haben dazu auch mal eine ganze Folge gemacht. Die Folge 7 war das.
Ja, nochmal zum Iran. Da ist dann ja im Mai diesen Jahres der iranische Präsident bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Das hat für sehr viel Freude, das muss ich auch kurz schlucken, also man freut sich eigentlich nicht über den Tod, aber der Tod dieses iranischen Präsidenten hat sehr viel Freude bei den Regimegegnern und Gegnerinnen im Inland und im Ausland ausgelöst. Verändert hat sich dadurch aber gar nichts, sagt Gilda. Auch der neue Präsident sei nicht besser.
Er hat es danach direkt klar gemacht, sein Herr ist Revolutionsführer Ali Khamenei. Auf ihn hörte er, ist der Tonangeber. Pezeshkian ist genauso ein Islamist wie die anderen. Er hat keinerlei Unterschiede. Er schmückt sich so ein bisschen mehr für Frauen und was weiß ich, was alles Blödsinn, totaler Blödsinn. Jemand, der in diesem System aufsteigt, muss Frauenhasser sein, Antisemit sein, ist Israelhasser sein, Demokratiehasser sein. Du musst das alles sein, um da aufsteigen zu können. Und Pezeshkian ist es genauso wie alle anderen.
Wir haben Gilda dann noch gefragt, was sie vermutet, wie es denn jetzt weitergehen könnte im Iran.
Ich glaube, es ist leichter, also es kann niemand in die Zukunft schauen. Ich glaube, man kann nur so ein paar Sachen feststellen und das ist auch das, was ich immer wieder höre, dass die Brücke zwischen Regime und Menschen einfach komplett zerschlagen ist. Die wird auch nie wieder, also selbst die Reste, die noch da waren, werden nie wieder aufgebaut werden können. Der Graben ist unüberbrückbar. Das wird sich nie wieder ändern, weil die Menschen niemals vergessen werden, was das Regime ihnen und ihren Familien angetan hat. Das weiß, glaube ich, auch das Regime.
So, jetzt haben wir über die iranische Innenpolitik gesprochen, aber hochaktuell ist natürlich auch gerade die iranische Außenpolitik. Die Spannung zwischen Iran und Israel ist natürlich unglaublich hoch. Es ist überhaupt nicht klar, wie dieser Konflikt jetzt noch weitergehen wird. Dazu auch nochmal ein O-Ton aus unserer letzten Folge über Israel und Gaza.
Die Aufrüstung der Hezbollah und die Drohgebärden gegen Israel hängen ganz, ganz eng mit den israelischen Drohungen gegen den Iran wiederum zusammen. Die Israelis haben ja immer wieder gedroht, die Atomanlagen des Iran zu bombardieren. Und die iranische Antwort darauf ist, wenn ihr uns angreift, beschießt die Hezbollah oder überseht die Hezbollah Tel Aviv und Haifa und andere israelische Städte mit den Raketen, die sie im Südlibanon gelagert haben. Die Iraner haben aber kein Interesse, dass dieser Konflikt auf die ganze Region ausgeweitet wird.
Das hat Ivesa Lübben in der 9. Folge von Disarm gesagt. Da haben wir über die globalen Interessen im Gazakrieg gesprochen. Das war im Dezember 2023. Seitdem stand die Region schon zweimal vor einem richtig großen Krieg.
Ja, die erste Eskalation, die gab es Anfang April. Israel hat da das iranische Konsulat in Damaskus mit einer Rakete angegriffen. 16 Menschen sind gestorben, darunter auch ein hoher Kommandant der iranischen Revolutionswächter. Natürlich sah der Iran das als einen direkten Angriff auf sich selbst.
Ja, und die Antwort kam dann auch prompt. In der Nacht vom 13. auf den 14. April hat der Iran dann 300 Drohnen und Raketen auf Israel abgeschossen.
Mensch, Jan, da warst du doch gerade in Tel Aviv, oder?
Da war ich gerade in Tel Aviv, ja. Das war auch nicht schön. Die Drohnen fliegen ja so langsam, die sind schon früher losgeschickt worden. Das heißt, man kriegt ja dann irgendwann abends die Nachrichten, es fliegen Drohnen Richtung Israel und dann kam und es fliegen Raketen hinterher, die kommen alle gleichzeitig an und ja, aber ich habe dann geschlafen.
Du konntest da schlafen?
Ja, du kannst ja eh nichts machen. So, und das war von vornherein schon klar. Also schon am Abend war klar, das ist alles orchestriert, das ist auf eine Art abgesprochen. Das haben mehrere Länder rund um Israel, also arabische Länder, auch Jordanien, auch Saudi-Arabien, haben dann diese iranischen Raketen und Drohnen abgeschossen. Und da war so klar, es wird real nicht viel passieren. Am Ende sind dann ganz paar Raketen eingeschlagen im Süden, in der Wüste. Ein Mädchen ist dabei getötet worden, so, aber ansonsten ist nicht viel passiert und das war am Abend dann irgendwie schon klar, nee, habe ich geschlafen.
Ja, daran erinnere ich mich noch, dass ein Mädchen gestorben ist. Aber trotzdem finde ich es krass, dass du dann die Ruhe weg hast und schlafen kannst. Ich weiß nicht, ob ich dann mich ins Bett legen würde oder halt vielleicht irgendwie in der Nacht doch einen sicheren Ort suchen, versuchen würde zu suchen, ne? Irgendwie so einen Bunker oder sowas oder keine Ahnung, zumindest nicht schlafen.
Ja, da bin ich so drauf, wenn ich nichts ändern kann, dann kann ich nichts ändern. So, da hätte man jetzt nichts tun können. Aber ja gut, da bin ich vielleicht auch ein bisschen komisch.
Na, ich erinnere mich, ihr seid dann aber auch ziemlich schnell nach Zypern ab, ne?
Klar, weil dann war ja überhaupt nicht klar, wie geht's weiter. Also wie schlägt jetzt Israel zurück? Und also diese Gefahr, dass das sozusagen von einem Angriff im nächsten und dann eskaliert das, ja, kann ja immer von 2-3 Tagen eskalieren. Deswegen sind wir erstmal nach Zypern und haben dann das uns 2 Wochen lang von da angeguckt. Dann war klar, okay, diese totale Eskalation findet nicht statt, sind wir wieder zurück.
Naja, und jetzt bist du gerade hier in Berlin zum Glück und wir sehen gerade eine sehr ähnliche Situation. Israel ist jetzt noch einen Schritt weiter gegangen und hat den politischen Führer der Hamas direkt in Teheran getötet. Eine ganz gezielte Tötung auf dem Staatsgebiet des Iran. Das war Ende Juli.
Ja, und direkt danach sah es ja so aus, als ob dieser große regionale Krieg gar nicht mehr zu vermeiden sei. Iran hat massive Vergeltung angekündigt und wir haben uns alle schon Sorgen gemacht, dass es jetzt eine eigentlich gar nicht mehr zu stoppende Eskalation geben könnte.
Ja, aber bislang ist sie ja ausgeblieben. Also in den letzten Wochen gab es wieder einen neuen Verhandlungsversuch und wir nehmen diese Folge jetzt heute am 26. August auf. Man weiß natürlich nicht, was jetzt noch kommt. Aber bis jetzt gab es noch keine Verhandlungsergebnisse. Aber der Iran und seine Proxys, die Hisbollah und andere, die halten bisher noch still.
Ja, das sieht wirklich so aus, dass das stimmt, was wir letztes Jahr im Dezember erzählt haben in der Folge, dass der Iran wirklich kein großes Interesse an so einer Eskalation hat. Aber wie lange sie stillhalten, wenn Israel jetzt noch einen Schritt weiter geht, ob sie denn immer noch stillhalten oder nicht, ich meine, das kann kein Mensch sagen.
Ja, und die humanitäre Katastrophe in Gaza, die wird ja immer gravierender. Inzwischen sind laut Ministry of Health über 40.000 Menschen in Gaza gestorben und über 90.000 sind verletzt. Es gibt seit Monaten Diskussionen um eine Waffenruhe, aber selbst das klappt trotz internationaler Bemühungen einfach nicht bisher.
Wir hatten jetzt das Glück, dass sich Muriel Aseborg nochmal für uns Zeit genommen hat, um über Israel und Palästina zu sprechen. Sie arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und ich finde, sie ist die allerbeste Nahostkennerin, die es hier in Deutschland gibt. Wir haben Muriel Aseborg erstmal gefragt, warum es denn nicht gelingt, dass es zumindest zu einer Waffenruhe in Gaza kommt. Die verhandeln da seit Monaten. Ich weiß, wir haben schon im März da in Tel Aviv gesessen und da hieß es, naja, bis zum Ramadan wird das Ceasefire da sein, der Waffenstillstand und nix ist. Und jetzt haben wir August und ist immer noch nix.
Die Hamas und die israelische Führung haben einfach entgegengesetzte Interessen, was diese Fragen angeht. Und der Hauptwiderspruch liegt darin, dass die Hamas ein Ende des Krieges möchte und einen Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen und der Peripherie des Gazastreifens, also insbesondere dem Grenzstreifen zu Ägypten, und dass die israelische Führung den Kampf nach der Freilassung der Geiseln fortführen möchte, weil sie einen totalen Sieg möchte und weil sie auch, um langfristig die Sicherheit Israels zu gewährleisten, eine langfristige militärische Präsenz im Gazastreifen möchte.
Und bis heute ist überhaupt nicht klar, ob die israelische Regierung überhaupt einen Plan für den Gazastreifen nach Beendigung des Krieges hat. Ganz offensichtlich bereiten sie sich aber auf eine dauerhafte militärische Präsenz vor.
Wir haben jetzt ungefähr ein Viertel des Gazastreifens unter der Kontrolle des israelischen Militärs. Da geht es eben um die Pufferzone. Es geht aber auch um diesen Netzarim-Korridor, der den Gazastreifen zweiteilt und eben den Philadelphia-Korridor. Und da sind auch Straßen gebaut worden, Infrastruktur angelegt worden.
Der Philadelphia-Korridor ist der Grenzstreifen zwischen Ägypten und Gaza. Eins ist aber völlig klar, solange es eine Militärpräsenz Israels inmitten des Gazastreifens gibt, wird es keine Befriedung der Situation geben, sagt Muriel.
Momentan gibt es da nach wie vor Sicherheitskräfte der Hamas, aber es gibt auch zunehmend eine Situation, die man vielleicht als Somalisierung bezeichnen kann, also bewaffnete Banden, die zum Beispiel Hilfsgüter sich aneignen, Hilfskonvois überfallen. Was mir relativ klar zu sein scheint, ist, wenn die Besatzung andauert, wenn die Militärpräsenz andauert, dann wird auch die Gewalt andauern, wird es weiterhin zu Aufstand kommen, vielleicht mehr im Sinne von Guerilla-Aktivitäten als jetzt einer Miliz, wie die Hamas bislang organisiert war. Und was mir auch klar zu sein scheint, ist, dass in so einer Situation kein umfassender Wiederaufbau stattfinden kann, dass sich auch die humanitäre Situation dann eben nur teilweise verbessern kann.
Seit Monaten scheitern die Verhandlungen über einen Waffenstillstand und damit scheitert eben auch die Befreiung der Geiseln immer wieder an dieser Frage, ja? Und jetzt geht es gar nicht mehr nur um Gaza, sondern eben auch um die Frage, ob es zu einem massiven Angriff durch den Iran kommt und damit wäre ein großer Krieg in der ganzen Region kaum noch aufzuhalten, sagt Muriel Asseburg.
Ich gehe davon aus, dass es im Hintergrund Gespräche auch zwischen den USA und Iran gibt, dass man nicht nur versucht, eben durch das Vorantreiben von einem Waffenstillstand und Geiseldeal in Gaza die Lage zu beruhigen, sondern auch durch direkte Gespräche. Das Problem dabei ist, dass die beiden Administrationen letztlich jetzt in der Situation ist, wo sie ein Lame Duck ist, wo sie eigentlich gegenüber Iran keine Zugeständnisse mehr machen oder Zusagen mehr machen kann, die tatsächlich glaubwürdig sind, einfach weil die Zeit abläuft und weil Teheran die Erfahrung schon mal gemacht hat, dass es Abkommen unterzeichnet hat, die dann eine Folgeregierung wieder aufgekündigt hat. Und das macht das nochmal schwieriger.
Das sind jetzt ja echt schlechte Aussichten. Die USA können wegen ihrem Wahlkampf da dem Iran gar nichts versprechen. Und an der Gaza-Frage gibt es überhaupt keinen Fortschritt. Ehrlich gesagt fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wie es denn da jetzt zu einer Lösung kommen könnte.
Ja, und wenn das Ganze jetzt nicht schon kompliziert genug wäre, dazu kommt dann ja noch die Situation im Norden Israels. Die Ortschaften an der Grenze zum Libanon sind fast seit einem Jahr leergeräumt. Tausende Menschen können nicht nach Hause zurück, weil die Hisbollah immer wieder aus dem Norden angreift. Die israelische Regierung hat schon mehrfach angekündigt, dass sie auf jeden Fall dort eine Sicherheitszone haben wollen und auch bereit seien, in den Libanon einzumarschieren, um den Ortschaften im Norden Israels Sicherheit zu garantieren. Muriel Asseburg sagt dazu Folgendes.
Es scheint große Bereitschaft zu geben, die Situation im Norden entweder diplomatisch oder militärisch verändern zu wollen. Und das birgt eben das sehr, sehr große Risiko von Fehleinschätzungen und Fehlkalkulationen. Heute sagt man, dass auch die Tötung des iranischen Generals in Damaskus auf der israelischen Seite schon einherging mit einer Fehleinschätzung, dass man damals nicht davon ausgegangen ist, dass Teheran so stark reagieren würde.
Ja, das ist wirklich ein Pulverfass, an das immer wieder mal so ein Streichholz gehalten wird. Ist einfach Wahnsinn, oder Jan?
Ja, ich meine, auf der anderen Seite hat es bis jetzt gehalten. Also ich weiß schon noch irgendwie, seit dem 7. Oktober letzten Jahres, gab es ganz oft Situationen, wo wir dachten, jetzt ist alles vorbei und dann gab es doch immer noch eine Lösung. Also ich habe gerade keine Fantasie für eine Lösung, aber irgendwie hat es bis jetzt immer noch geklappt und deswegen so ein kleiner Optimismus hier. Jetzt lass uns noch einmal auf das Westjordanland schauen, das von Israel besetzte Gebiet dort. Dort gibt es seit dem Massaker vom 7. Oktober eine unfassbare Eskalation der Siedlergewalt. Also Angriffe von radikalen Siedlern, israelischen Siedlern auf palästinensische Dörfer, die sind so massiv geworden, dass viele palästinensische Familien mittlerweile geflüchtet sind. diese Angriffe, die oft auch mit Waffengewalt geführt werden, du siehst da Videos, wo die einfach dann mal Palästinenser erschießen auf offener Straße, die finden meist sogar noch unter den Augen des israelischen Militärs statt. Im Schatten des Gazakrieges versuchen die Siedler und eben auch Teile der israelischen Regierung, das ist eben nicht nur die Siedlergewalt, sie versuchen ganz neue Fakten im Westjordanland zu schaffen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat dazu aktuell einen ziemlich guten Hintergrundartikel auf ihrer Website. Den Link packen wir in die Shownotes. Das gibt, glaube ich, einen sehr guten Eindruck davon, wie dramatisch die Lage für die Menschen in den besetzten Gebieten ist.
Die Bundesregierung verurteilt das zwar, tut aber am Ende gar nichts, um Druck auf Israel auszuüben, die völkerrechtswidrige Besatzung zu beenden. Moria Asselburg sagt dazu ganz klar:
Das IGH-Gutachten vom Mitte Juli, das ja ganz klar darauf hingewiesen hat, dass Drittstaaten die Besatzung nicht unterstützen dürfen. Im Gegenteil, dass sie einen Beitrag leisten müssen zur Beendigung der Besatzung. Und das müsste jetzt im Detail ausbuchstabiert werden. Was heißt denn das für deutsche Politik? Die Bundesregierung reagiert deshalb nicht schärfer, weil nach wie vor oberste Linie, Leitlinie die Staatsräson ist, die dieses nie wieder ist jetzt. Und das macht es genau jetzt nach dem 7. Oktober ebenso schwierig, fundamentale Kritik unter anderem an der Siedlungspolitik zu üben. Und es geht ja hier nicht nur um Siedlergewalt, die von einzelnen gewalttätigen Siedlern ausgeht, sondern eben um ein Siedlungsprojekt, das von der israelischen Regierung vorangetrieben wird. Und die Trennung, wenn man jetzt das, was ja passiert ist, dass man Sanktionen mitträgt, auch gegen einzelne gewalttätige Siedler, geht ja nur das Symptom des Problems an, aber eben nicht die Ursache, wo es eigentlich herkommt. Deshalb ist in der Tat das zu wenig und es bräuchte eben eine konsistente Differenzierung also die Unterscheidung zwischen dem Umgang mit Israel und mit den besetzten Gebieten, unter anderem dadurch, dass man Siedlungsgüter insgesamt nicht einführt in die EU.
Das ist so schlimm. Ich finde es ja völlig richtig zu sagen, dass die Sicherheit Israels zentral wichtig ist. Israel als sichere Heimstatt für alle Jüdinnen und Juden in aller Welt, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Wert. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber das darf einen doch nicht davon abhalten, jetzt Gewalt und Völkerrechtsbruch zu kritisieren. Und in einem Rechtsstaat, und ich meine, hier in Deutschland halten wir immer den Rechtsstaat so hoch, da muss man doch das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs ernst nehmen. Ich finde das nicht richtig, dass die Bundesregierung sich da hinter einer irgendwie Staatsräson versteckt, sondern die muss doch mal Tacheles reden. Rechtsbruch ist Rechtsbruch, auch wenn er durch Israel begangen wird.
Ja, und das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch unsere gesamte Update-Folge. Die Bundesregierung könnte mit diplomatischen und wirtschaftlichen Mitteln einfache Dinge tun, die helfen könnten, die Gewalt einzudämmen. Aber sie tun es einfach nicht. Und das ist vielleicht die zentrale Erkenntnis dieser Folge, oder?
Ja, das finde ich auch. Ne? Die Bundesregierung könnte tun und tut nicht. So, was nehmen wir sonst noch mit, Linda?
Na, ich nehme erstmal einen Punkt aus dem Sudan mit. Der Krieg wird von außen befeuert und könnte von außen auch beendet werden. Deutschland könnte da diplomatisch sehr viel mehr tun gegenüber den Emiraten.
Ja, und zum Russland-Ukraine-Krieg, da tut sich was in der Rhetorik über Verhandlungen. Aus Kiew eher in Richtung für Verhandlungen ohne Vorbedingungen, aus Moskau eher entgegengesetzt. Und jetzt kommt es doch drauf an, welchen Effekt der ukrainische Angriff in der Region Kursk auf russischem Gebiet haben wird.
Ja, und im Iran gibt es zwar wegen der starken Repression, die die Todesstrafe bedeuten können, aktuell keine großen Proteste mehr, aber die Leute im Iran nehmen sich mehr Freiheiten raus und das ist irgendwie auch nicht mehr aufzuhalten, gehen größere Risiken ein und der Hass auf das Regime ist so groß, sagt Gilda, dass sie die Machthaber förmlich zerreißen würden.
Ja, und zu Israel-Gaza. Na, was nehme ich mit? Alles ist möglich, eine Eskalation wahrscheinlich, aber sie konnte bis jetzt verhindert werden. Ich habe die Hoffnung, dass es dabei bleibt und vor allen Dingen nehme ich zu Israel-Gaza mit. Deutschland darf die völkerrechtswidrige Besatzung und die völkerrechtswidrige Kriegsführung in Gaza nicht weiter unterstützen.
Ja, gut. Vielen Dank, dass ihr unsere Update-Folge heute gehört habt und ein ganz besonderer Dank geht natürlich an Roman, Gilda, Cornel und Muriel. Wir freuen uns immer über Feedback. Wenn ihr also auch Feedback habt, dann schickt es uns gerne per E-Mail zu unter disarm@rosalux.org.
Und wenn ihr noch nichts vorhabt am 4. September, dann kommt gerne nach Kiel, das Camp von Rheinmetall Entwaffnen. Wir live auf der Bühne am 4. Das Camp dauert die ganze Woche, finde ich eine gute Sache, dass sie das dort machen. Und noch zu unserem Podcast. Lasst gerne 5 Sterne oder ein Abo da, das hilft uns natürlich sehr bei der Verbreitung. Linda findet ihr auf Insta als Linda Peikert in einem Wort. Ich bin noch ein bisschen bei Blue Sky als Van Aken in einem Wort und bei Twitter als Jan-Van Aken. Und wenn ihr noch eine Themenidee habt oder eine Frage habt, Kritik habt, dann schreibt uns gern. Danke euch fürs Zuhören.
Tschüss.